Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im Römerbrief. Der Römerbrief, das ist ein ganz besonderer Brief in der Bibel, denn er ist an einer Stelle anders als die Briefe, die Paulus sonst geschrieben hat. Bei den anderen Briefen ist es so, dass Paulus an Gemeinden schreibt, die er kennt, die er vielleicht sogar selbst gegründet hat, in denen er gearbeitet hat. Und dann geht Paulus auf konkrete Fragen ein, die aufgekommen sind. Er schreibt, was ihn freut, und er spricht auch an Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. So ist das in den anderen Briefen. Bei dem Römerbrief ist das anders. Hier schreibt Paulus an eine Gemeinde, die er vorher noch überhaupt nicht besucht hat. Er wollte sie mehrfach besuchen, es hatte sich nicht ergeben. Und so schreibt Paulus hier an eine Gemeinde, in der er bisher noch nicht gewesen ist. Und weil es deshalb keinen konkreten Anlass gibt, ist es so, dass dieser Brief ein Brief ist, in dem Paulus sich zunächst einmal vorstellt und vor allen Dingen, in dem Paulus die Gelegenheit nutzt, all das, was ihm in den letzten Jahren wichtig geworden ist, was er verstanden hat über das Evangelium, all das sozusagen der Gemeinde einmal ausführlich darzustellen. Und so spricht hier ein gereifter Paulus, es ist wohl einer der, vielleicht sogar der späteste Brief von Paulus, der uns überliefert ist, spricht hier ein gereifter Paulus, der uns sozusagen in die Summe von all dem mit hineinnimmt, was er über das Evangelium verstanden hat. Und so ist dieser Brief in seiner Tiefe, in seiner Ausführlichkeit, in seiner Grundsätzlichkeit, mit der Paulus hier über das Evangelium redet, ein ganz einzigartiges Dokument im Neuen Testament, das über die gesamte Geschichte der Kirche hinweg eine herausragende Rolle gespielt hat. In der alten Kirche war Augustinus einer derjenigen, für die dieser Römerbrief maßgeblich war, um sozusagen seine Theologie zu entwickeln. Und ganz besondere Bedeutung bekam dieser Brief dann in der Reformation, nicht, als dann Martin Luther und andere Reformatoren in diesem Brief sozusagen die wesentlichen Punkte des Evangeliums erkannten und dass sie dann dazu brachte, Dinge ganz neu zu sehen. Und es ist tatsächlich so, dass sich seitdem ganze Generationen von weiteren Theologen damit beschäftigt haben, über seit der Reformation durch alle Zeiten hindurch, nicht bis im letzten Jahrhundert, dann eben hier Karl Barth. Und es ist auch so, dass dieser Brief weiterhin einer ist, mit dem sich viele kluge Menschen beschäftigen und auch heute noch Neues darin entdecken. Und nur, um euch einmal so ganz kurz damit hineinzunehmen, eine der Punkte, die jetzt in den letzten Jahrzehnten wichtig geworden sind, das ist das, was Paulus hier im Römerbrief schreibt über Israel und den ersten Bund. Denn da schreibt Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 was ganz Bemerkenswertes. Er führt aus über Gottes Bund mit Israel und stellt dann auch die Frage, hat Gott denn jetzt Israel verworfen? Und seine Antwort ist ein ganz entschiedenes Nein, auf gar keinen Fall. Und dann beschreibt er, dass ganz Israel gerettet werden wird. Es ist ein bisschen unklar, was er damit genau meint, aber diese Stellen aus dem Römerbrief haben gerade in den letzten Jahren dazu geführt, dass Christen viele Dinge im Verhältnis zu Israel neu bewertet haben und dass hier tatsächlich etwas in Bewegung gekommen ist. Zum Beispiel ist die Charta Ökumenica, das gemeinsame Dokument der Kirchen, die in der Ökumene zusammengeschlossen worden sind, genau an dieser Stelle überarbeitet worden. Und auch die letzte Änderung in unserem baptistischen Glaubensbekenntnis in der Rechenschaft vom Glauben war genau dieser Abschnitt über Israel. Also von daher ist der Römerbrief für uns bis heute eine Quelle von Erkenntnis, von Weisheit, von Tiefe, wo auch Menschen heute immer wieder Neues entdecken. Und heute soll es uns um einen Text aus dem Römerbrief gehen, der vielleicht von allen Texten der am wenigsten beachtete ist. Denn es ist sozusagen der Schluss im Kapitel 16, wo Paulus eine lange Grußliste schreibt. Und diesen Text würde ich euch gerne einmal vorlesen und dann hören wir einmal darauf und überlegen uns dann, was uns dieser Text dann zu sagen hat. Ich lese aus Römer 16, die Verse 1 bis 16 in der Übersetzung der Basisbibel. Ihr habt den Text vor euch. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe. Sie ist Diakonin der Gemeinde in Kenchrea. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es sich für Heilige gehört, und gebt ihr alle Unterstützung, die sie braucht. Denn sie hat sich ihrerseits für viele Menschen eingesetzt, so auch für mich. Grüßt Priska und Aquila, die mit mir im Dienst für Christus Jesus stehen. Sie haben Kopf und Kragen riskiert, um mein Leben zu retten. Dafür schulde nicht nur ich ihnen Dank, sondern auch alle Gemeinden bei den Völkern. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Hause trifft. Grüßt meinen lieben Epänetus. Er war der Erste aus der Provinz Asia, der sich für Christus gewinnen ließ. Grüßt Maria, die sich sehr für euch eingesetzt hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die mit mir im Gefängnis waren. Sie nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Auch haben sie schon vor mir zu Christus gehört. Grüßt Ampliatus, meinen lieben Mitbruder. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Stachis. Grüßt Apelles, der sich im Dienst für Christus bewährt hat. Grüßt alle, die im Haus des Aristobul leben. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt alle, die im Haus des Narzissus leben und zum Herrn gehören. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die unermüdlich für den Herrn arbeiten. Grüßt die liebe Persis, die ebenfalls viel für den Herrn geleistet hat. Grüßt Rufus, den der Herr ausgewählt hat, und grüßt seine Mutter, die auch für mich wie eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und alle Brüder und Schwestern, die zu ihnen gehören. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester sowie Olympas und alle Heiligen, die zu ihnen gehören. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Gemeinden, die sich zu Christus bekennen, lassen euch grüßen. Liebe Geschwister, das ist eine lange Liste von Namen. Es sind insgesamt 28 Menschen, die hier erwähnt werden. 26 davon erwähnt Paulus mit Namen. Die allermeisten dieser Namen sagen uns nichts. Wir hören nur hier in der Bibel von ihnen. Es sind also jetzt nicht Christen, die jetzt in der gesamten Christenheit damals irgendwie bekannt waren und die für irgendwelche herausragenden Leistungen sozusagen für alle bekannt waren. Es waren einfach Menschen aus der Gemeinde in Rom, Mitglieder, nicht für die Paulus warme Worte findet, weil sie sich für Jesus eingesetzt haben. Und es sind einfach nur sozusagen Menschen wie du und ich, sozusagen ganz normale Gemeindemitglieder aus der Gemeinde in Rom. Und das Besondere ist nun, dass Paulus solche persönlichen Beziehungen anfängt aufzubauen zu einer Gemeinde, die er ja noch gar nicht kennt. Wir können aus dem, was Paulus hier schreibt, entnehmen, dass etliche dabei sind, die Paulus schon mal irgendwo anders begegnet worden sind und die mit ihm gemeinsam schon gedient haben. Ein Ehepaar war offensichtlich mit ihm schon im Gefängnis. Alle anderen sind sozusagen für ihn auch erst einmal neu, aber er nimmt sich die Zeit, und er geht, um auf diese Menschen persönlich einzugehen und ihnen allen ein paar persönliche, warme Worte zu schreiben, auch wenn er sich von ihnen sozusagen bisher, wenn er sich ihnen hiermit persönlich vorstellt und wenn er diese Menschen gar nicht kennt. Es ist ihm offensichtlich wichtig, solche persönlichen Beziehungen aufzubauen. Und ich denke, das sagt alleine schon eine ganze Menge über Paulus aus. Deshalb lasst uns diesen Text heute einmal vor der Frage angehen oder vor den Fragen. Zum einen, was lernen wir hier über diese Menschen in der Gemeinde in Rom? Das zweite ist, was lernen wir hier in diesem Text über die Christenheit, über die Gemeinde, die Art, wie Gemeinde damals war, damals in Rom? Aber auch, was lernen wir über Paulus? Und am Ende, ja, was lernen wir eigentlich daraus über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen? Lasst uns also einsteigen und uns zunächst einmal die Frage stellen, was lernen wir denn über die Menschen hier? Ich hatte es schon gesagt, die allermeisten dieser Namen begegnen uns nur hier im Römerbrief. Es gibt sozusagen zwei Namen, bei denen das anders ist. Das ist das Ehepaar, das uns in Vers 3 begegnet. Grüßt Priska und Aquila, die mit mir im Dienst für Christus Jesus stehen. Dieses Ehepaar, das begegnet uns auch in anderen Stellen in der Bibel. Es begegnet uns im 18. Kapitel der Apostelgeschichte. Nicht da wird uns dann berichtet, dass dieses Ehepaar ein judenchristliches Paar war, das aus Rom stammte, und Kaiser Claudius hatte einen Befehl herausgegeben, dass alle Juden Rom verlassen müssen. So taucht dann dieses Ehepaar dann in Korinth auf, gerade zu der Zeit, als Paulus in Korinth ist, und die treffen auch aufeinander und interessanterweise gar nicht mal in der Gemeinde, sondern dieses Ehepaar hat denselben Beruf wie Paulus, das sind auch Zeltmacher, und so treffen sie sich mehr oder weniger zufällig dann in Korinth eben beim Nachgehen nach ihrer Arbeit. Und dieses Paar ist offensichtlich sehr missionarisch gesinnt. Sie waren schon Christen, als Paulus sie kennenlernt. Und so schließen sie sich Paulus an und begleiten ihn auch ein Stück auf seinen weiteren Missionsreisen bis nach Ephesus. Und da ist es ganz interessant, weil wir hier noch etwas von diesem Paar erfahren, das wirklich bemerkenswert ist. Denn dieses Paar nimmt an dieser Stelle in Ephesus einen Menschen auf, der dort aufgetaucht ist, einen Christen namens Apollos. Und dieser Apollos, der wird beschrieben als ein sehr redegewandter Mensch, der sich enorm gut im Alten Testament auskannte, aber der das Evangelium noch nicht im vollen Umfang verstanden hatte. Und so nehmen diese beiden, Priska und Aquila, diesen Apollos unter ihre Fittiche und erklären ihm das Evangelium noch einmal genauer und ausführlicher. Ja, und warum ist das bemerkenswert? Das ist deshalb bemerkenswert, weil offensichtlich dieses Ehepaar christliche Missionare ausgebildet hat und einen Menschen, der schon als sehr schriftkundig beschrieben wird, das Evangelium noch genauer erklärt hat. Diese Menschen, dieses Ehepaar war also am Erklären, am Verstehen, am Weitergehen der christlichen Lehre beteiligt. Und das ist insoweit halt eben auch bemerkenswert, weil mit Priska ja immerhin eine Frau dabei war. Und interessanterweise wird, wenn von diesem Paar die Rede ist, fast immer die Frau als erste genannt. In der Apostelgeschichte heißt sie Priscilla. Und das deutet ja darauf hin, dass sie von den beiden sogar die auffallendere war, die sozusagen zuerst an den Menschen einfiel, wenn sie daran dachten. Und ich denke, das ist ein Punkt, da müssen wir einfach sehen. Paulus hatte wohl gar keine Schwierigkeiten damit, dass dieses Paar sozusagen beim Verbreiten der christlichen Lehre beteiligt war, auch dass eine Frau das gemacht hat. Und das ist für uns an dieser Stelle durchaus ein wichtiger Hinweis, dass die Bibel zu dem Thema Frau in der Gemeinde viele Stimmen hat, die wir sozusagen alle zusammenbringen müssen, um zu einer balancierten Sicht zu kommen. Und jetzt taucht dieses Ehepaar wieder auf und offensichtlich gibt es hier in ihrer, hier, wie wir in Vers 5 sehen, einen Hauskreis, eine Hausgemeinde, die sich um dieses Ehepaar dann geschart hat. Das ist sozusagen, das sind die wir also sicher schon von anderen Stellen kennen. Dann gibt es in Vers 13 noch einen interessanten Mann, den wir vielleicht kennen könnten. Das ist nämlich dieser Rufus, von dem hier die Rede ist. Ein Rufus taucht nämlich an einer ganz anderen Stelle in der Bibel auf, und zwar im Markus-Evangelium in der Passionsgeschichte. Da wird nämlich berichtet, dass Simon von Kyrene, das war ja der Mann, der für Jesus das Kreuz dann getragen hat, nachdem Jesus zusammengebrochen war, dass der der Vater ist, und da schreibt Markus, von Alexander und von Rufus. Da taucht also wieder ein Rufus auf. Und es gibt gute Gründe, es ist nicht die einzige Theorie, aber es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass das Markus-Evangelium in Rom geschrieben worden ist. Und das würde verständlich machen, dass die Adressaten des Markus-Evangeliums diesen Rufus kannten. Und dann wäre dieser Rufus möglicherweise tatsächlich der Sohn von dem Mann, der für Jesus das Kreuz getragen hat. Und sein Bruder Alexander war offensichtlich dann auch Christ geworden. Und wir lesen hier, dass die Mutter, also die Frau von möglicherweise von Simon, ebenfalls dann zur Gemeinde gehörte. Wenn das alles so stimmt und so passt, dann können wir also hier möglicherweise annehmen, dass die Familie von dem Mann, der für Jesus das Kreuz getragen hat, Christ wurde. Wahrscheinlich ist Simon dann selber auch Christ geworden. Das heißt, diese kurze Begegnung, wo man den Eindruck hatte, hier war jemand zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und hatte einfach Pech, war möglicherweise für ihn und für seine ganze Familie und auch für die Gemeinde am Ende ein Segen. Und das, wie gesagt, könnte gut sein, es passt gut zusammen, aber wir müssen hier auch ehrlicherweise sagen, ganz sicher wissen wir das nicht. Ansonsten, wie gesagt, alle anderen Namen sind uns völlig unbekannt. Und daraus können wir einfach nur schließen, es sind einfach ganz normale Gemeindemitglieder. Nichts Besonderes ist an ihnen, sie sind nicht irgendwie in der Christenheit damals bekannt gewesen. Es gibt möglicherweise hier eine Ausnahme, das sind die in Vers 7, Andronikus und Junia, die eine herausragende Stellung unter den Aposteln innehaben. Mehr als das wissen wir auch von diesem Paar nicht. Dann sehen wir uns doch einfach mal diese Menschen an, was wir denn hier lernen. Denn wir lesen ja auch schon hier in unserem Text einiges über diese Menschen. Da haben wir zunächst mal diese Phöbe, die am Anfang genannt ist. Diese Phöbe ist kein Mitglied der Gemeinde in Rom, sondern sie ist ein Mitglied der Gemeinde in Kenchreia. Kenchreia, das ist der Hafen von Korinth. Sie gehörte also zu dem Umfeld der Gemeinde in Korinth. Und da heißt es, sie ist eine Diakonin der Gemeinde. Jetzt wissen wir nicht so ganz genau, was das bedeutet, ob das damals schon so ein Amt war, so vergleichbar mit den Diakonen, die bei uns in der Gemeindeleitung dann eben mitarbeiten. Wir müssen das offen lassen, aber zumindest scheint Phöbe diejenige gewesen zu sein, die Paulus dafür auserwählt hatte und die für diesen Brief, den er da in Korinth an die Gemeinde in Rom schreibt, nach Rom zu bringen. Und dass es so wichtig war, dass diese Phöbe das macht, dass also eine Diakonin, eine Frau in einer besonderen Aufgabe in der Gemeinde in Kenchreia, dass sie das macht, das deutet ja darauf hin, dass diese Phöbe eine enge Vertraute von Paulus war, wo es ihm wichtig war, dass genau sie das macht. Denn diese Reise war ja nun beschwerlich und auch vielleicht nicht ungefährlich. Da hätte man ja auch einen Mann schicken können, aber Paulus schickt diese Phöbe. Und das deutet möglicherweise auch darauf hin, dass sie nicht nur die Briefträgerin war, sondern dass sie dann eben hier diesen Brief auch der Gemeinde überbracht hat, vorgestellt hat, vorgelesen hat, dass sie ihn vielleicht sogar erklärt hat und vielleicht auf Fragen geantwortet hat. Und wenn das so war, dann wäre diese Phöbe also die erste gewesen von den Generationen von Menschen, die sich mit dem Römerbrief auseinandergesetzt haben und ihn ausgelegt haben. Es gibt noch weitere Personen, sozusagen, auf die ich euch hier aufmerksam machen möchte. Da ist dann zum Beispiel in Vers 13 ja nicht nur der Rufus erwähnt, sondern auch die Mutter des Rufus. Und da sagt Paulus etwas ganz Bemerkenswertes: Sie ist auch für mich wie eine Mutter. Jetzt ist es so, dass wir über Paulus und seine Familie ja gar nicht furchtbar viel wissen, über seine Angehörigen. Hatte er Eltern, hatte er Geschwister, verheiratet war er nicht, das wissen wir. Und hier sozusagen kriegen wir so einen kleinen Einblick in sein Privatleben, nämlich er sagt, diese Mutter von dem Rufus, die ist auch für mich wie eine Mutter gewesen. Oder sie ist für mich wie eine Mutter. Zu dieser Frau hat er offensichtlich eine besondere Beziehung. Und was sie jetzt sozusagen dann getan hat, um für ihn wie eine Mutter zu sein, wissen wir natürlich nicht, ob sie ihn versorgt hat, ob sie sich um ihn gekümmert hat, ob sie für ihn gebetet hat, ob sie auch für ihn auch geistlich eine Anleitung war. Das wissen wir sozusagen alles nicht, aber wir sehen eben, es gibt hier in dieser Gemeinde eine Frau, die für Paulus so geworden ist wie eine Mutter. Und als ich das las, ja, da musste ich dann so an die verschiedenen Gemeinden denken, in denen ich so meine Stationen hatte. Das ist hier meine 6. Baptistengemeinde, in der ich Mitglied bin. Und eigentlich war es so, dass in all diesen Gemeinden, dass es da solche Frauen gab, ältere Geschwister, ältere Schwestern, die sozusagen ein langes Leben mit Jesus hinter sich hatten, ein Leben mit Höhen und Tiefen und oft auch mit schweren Schicksalen dahinter, Frauen, die dann ihren Glauben bewahrt haben und die dann tatsächlich in der Gemeinde so eine Mutter in Christus sind. Solche Frauen, die eine Weisheit ausstrahlen und eine Güte und eine Milde, ja, und wo diese ganze Liebe Gottes letzten Endes irgendwo durch diese Menschen hindurch scheint. Und diese Frauen, die gibt es. Und ich kann euch einfach nur sagen, wohl der Gemeinde, die solche Mütter in Christus hat. Und auch bei uns, denke ich, wenn wir manchmal denken, ach ja, wir sind alt geworden und ja, das ist richtig. Aber ein Leben hinter sich zu haben und in einem ganzen Leben an Glauben an Jesus festgehalten zu haben und dann so eine Mutter sein zu können oder auch ein Vater sein zu können, es sind ja manchmal auch Brüder, die diese Rolle übernehmen, das ist schon eine Gnade und das ist ein Geschenk und wohl der Gemeinde, die so etwas hat. Wenn wir sonst durch diese Namen durchgehen, dann fällt natürlich auf, ja, es sind tatsächlich überraschend viele Frauen, die hier erwähnt werden. Wie gesagt, 26 oder 28 Menschen, die sind hier genannt, 10 davon sind Frauen. Das heißt, diese Gemeinde in Rom war also tatsächlich sehr stark weiblich geprägt, mit Frauen, die offensichtlich auch in dieser Gemeinde eine besondere Rolle hatten. Wenn wir durch diese Namen durchgehen, dann finden wir hebräische Namen, wir finden aber auch griechische Namen, wir finden römische Namen. Es scheint also auch von der ethnischen Herkunft her eine sehr bunt gemischte Gemeinde zu sein. Und wir sehen dann eben auch, dass einzelne Namen dabei sind, die eigentlich typische Sklavennamen sind. Auf der anderen Seite haben wir Menschen dabei, die offensichtlich wohlhabend sind und die ganze Häuser haben. Das heißt, wir sehen also hier, dass wir in dieser Gemeinde eine Vielfalt haben von Menschen, die sonst sozusagen so nie zusammengekommen wären. Sozusagen alt und jung, Juden, Nichtjuden, Freie, Sklaven. Und das ist schon bemerkenswert, nicht? Denn dass irgendwo in dieser damaligen antiken Gesellschaft eine solche Gruppe von Menschen zusammenkommt und hier von Paulus so in einem Atemzug genannt wird, ja, das ist schon etwas sehr, sehr Bemerkenswertes. Denn natürlich war es in dieser antiken Gesellschaft damals ein gewaltiger Unterschied, ob jemand ein Sklave war oder ein wohlhabender Freier war, ob jemand ein römischer Staatsbürger war oder eben ein Ausländer. Ja, und ob jemand Mann und Frau war, das war eben auch ein Riesenunterschied. Und hier behandelt Paulus einfach alle so, sozusagen als alle in einem Atemzug, alle auf Augenhöhe. Und da klingt so ein bisschen von dem durch, was Paulus an anderer Stelle im Galaterbrief einmal so schön geschrieben hat, wo er sagt, ja, in der Gemeinde, da ist das so. Da gibt es nicht Jude und Grieche und Freier und Sklave und Mann und Frau, sondern alles einer in Christus. Das heißt, da, wo Christus Menschen verbindet, da ist es so, dass all diese Unterschiede, die wir hier untereinander sehen haben mögen und die wir haben mögen, dass die alle keine Rolle spielen. Wenn wir es alttestamentlich sagen, dann können wir sagen, alle diese Menschen sind Geschöpfe Gottes, haben Würde, sie haben die Ebenbildlichkeit Gottes, ob sie jetzt Sklave sind oder wo auch immer sie auf der Leiter stehen, sie haben ihre Würde, weil sie Ebenbild Gottes sind. Und aus dem Neuen Testament her können wir noch mehr sagen, da können wir sagen, für alle diese Menschen hat Jesus Christus sein Blut vergossen und deshalb spielen all diese Unterschiede letzten Endes keine Rolle. Und ich weiß nicht, ob es in der antiken Gesellschaft sonst irgendeine Gruppe gegeben hat, wo das möglich war, dass so unterschiedliche Menschen kommen können und auch gemeinsam feiern können, Gottesdienst feiern können, Gemeinschaft haben, das Mahl zusammen feiern. Hier in der Gemeinde war das möglich. Und ich glaube, das klingt für uns heute schon besonders und in der damaligen antiken Gesellschaft muss das ja wirklich etwas völlig Neues und Umwälzendes gewesen sein, dass in der Gemeinde, dass Jesus derjenige ist, der sozusagen alles zusammenbindet und dass solche Menschen dann einfach auf Augenhöhe miteinander Gemeinde gestalten können. Und ich denke, das ist alleine schon etwas ganz Wesentliches, was wir hier über die Gemeinde lernen. Lass uns zu der nächsten Frage gehen, nämlich was lernen wir hier über die Gemeinde? Ja, wir sehen, dass die Gemeinde offensichtlich sehr unterschiedlich war und mit unterschiedlichsten Menschen zusammengesetzt war. Aber ich denke, wir können hier noch ein bisschen mehr sagen. Das eine ist sozusagen, dass das alles irgendwie, wie soll man sagen, klein wirkt. Wenn wir so an Gemeinde in Rom denken, da denken wir vielleicht an ein großes Versammlungshaus, wo viele Menschen reingehen, aber so war das nicht. Das sind einige Hausgemeinden, die sich hier treffen und offensichtlich war die Gemeinde in Summe auch noch recht überschaubar. Denn wie gesagt, es sind 28 Menschen, die hier aufgezählt werden und dann kommen noch so ein paar dazu, wie die Menschen in dem Haus von dem XY. Von daher, das war offensichtlich so, nicht, dass es eben in dieser Gemeinde damals eben einige Hausgemeinden gab, in denen sich dann eben alles traf. Und diese Hausgemeinden zusammen bilden dann eben die Christenheit in Rom. Von daher schreibt Paulus diesen Brief auch nicht an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel, sondern an die Christen in Rom. Ich denke einmal, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass diese Christen Gemeinde waren in einer Umgebung, die völlig heidnisch geprägt war. Ja, Und wenn wir uns dann vor Augen halten, dass wir ja selbst auch in einer Umgebung werden, wo der Leben, wo der Glaube auch immer kleinere Rolle spielt, vielleicht ist das ja so, dass das, was wir hier sehen, nämlich solche kleinen Gemeinschaften von Menschen, die eine enge persönliche Beziehung untereinander unterhalten, dass all das sozusagen etwas ist, was zu diesem Leben in einer heidnischen Umgebung sogar gut passen könnte. Und vielleicht, liebe Geschwister, ist das ja auch gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt halt eben auch heute sehen, dass auch unsere christlichen Gemeinden nicht mehr so riesengroß sind, dass wir heute nicht mehr Evangelisationen haben, wo ganze Hallen und Zelte sozusagen voll sind. Das war eine andere Zeit, da waren die Menschen vorbereitet. Aber jetzt in einem Umfeld, das eben immer weiter sich von Gott entfernt zu leben, da sind solche kleinen Gemeinden, kleinen Zellen, wo Menschen intensive Gemeinschaft haben, möglicherweise ein Modell, das auch für uns als Kirche, als Christenheit sogar Zukunft haben könnte. Aber dabei müssen wir noch eines beachten, denn wir sehen ja, diese Gemeinden hatten offensichtlich untereinander viel Beziehung und Austausch. Also eine Schwester aus Korinth, aus Kenchrea, kommt und verliest einen Brief. Und offensichtlich waren diese Gemeinden auch untereinander in einem intensiven Austausch. Und was auch bemerkenswert ist, wenn wir einmal durch diese Liste durchgehen, dann werden wir ungefähr 10 Menschen finden, die sozusagen für Paulus schon bekannt waren, weil er sie schon aus seiner früheren Missionstätigkeit kannte. Und da Paulus ja noch nicht in Rom gewesen ist, sind diese Menschen sozusagen irgendwo völlig anders Paulus schon mal über den Weg gelaufen. Das heißt, diese erste Christenheit wirkt erstaunlich flexibel und mobil. Die Gemeinden waren klein, ja, aber sie standen in einem intensiven Austausch. Wir würden heute sagen, sie waren gut miteinander vernetzt. Und das macht offensichtlich die Besonderheit aus. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was wir auch gar nicht hoch genug schätzen können. Denn gerade so kleine Kreise neigen ja manchmal dazu, wenn sie im eigenen Saft schmoren, so ein Stückchen die Balance zu verlieren. Dass dann vielleicht Punkte, die man als Christ so sehen kann oder auch anders sehen kann, dass man sich dann irgendwie sehr schnell festlegt und sagt, es geht nur so, alles andere ist falsch. Und dass man andere Sichten gar nicht mehr zulässt. Es kann sein, dass man sich auf bestimmte Lehren sozusagen dann eben konzentriert, die dann plötzlich eine enorme Bedeutung bekommen und auch da wieder die Balance verliert. Von daher, nein, es ist wichtig, auch bei so kleinen Gemeinden eingebunden zu sein in so ein Netz der Christenheit, wo man untereinander Austausch hat, wo man die Erkenntnisse untereinander teilt und einfach miteinander lernt. Und von daher muss ich sagen, dass ich auch sehr froh bin, dass auch wir als Gemeinde hier in Marburg uns ja nicht hier als Insel verstehen von denjenigen, die jetzt sozusagen alles verstanden haben, sondern dass auch wir diesen Austausch hier haben mit unseren Nachbargemeinden, dass wir hier im Haus auch andere Gemeinden, eine andere Gemeinde haben, mit der wir auch viel zusammen machen können. Ja, dass wir einen Bund haben, sozusagen, in dem wir ja auch mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten, gerade jetzt in dieser neuen Initiative auf regionaler Ebene mehr zusammenzumachen. Und ich bin auch froh darüber, dass wir als Gemeinde auch ganz bewusst Mitglied sind in der Gemeinschaft der Marburger Kirchen, in der Marburger Ökumene, in der ACK. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sozusagen, dass wir Christen uns untereinander vernetzen, voneinander lernen, voneinander verstehen und sozusagen auch das, was der andere anders macht, einfach für uns auch als wertvoll empfinden und uns davon auch ein Stückchen bereichern lassen. Von daher erweckt sozusagen die Christenheit halt eben hier sozusagen diesen Eindruck klein, ja, aber intensive Gemeinschaften, gut miteinander vernetzt und eine enorme Vielfalt, die gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen war. Und um das auch nochmal zu sagen, das, was jetzt hier so ideal wirkt, das wissen wir auch aus anderen Briefen, ist in der Praxis nicht immer so einfach. Wir wissen ja sozusagen, dass dieses Miteinander von Arm und Reich, von judenchristlich geprägten Menschen und heidenchristlichen Menschen, auch von Männern und Frauen in der Gemeinde ja durchaus immer wieder auch auf Probleme gestoßen ist, auch in anderen Briefen. Das sehen wir beispielsweise in dem, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, sehr deutlich. Von daher ist es kein Idealszenario, aber dennoch ist es so, so kann Gemeinde sein und so soll Gemeinde sein. Und wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, dann kann auch Gemeinde diesem Bild tatsächlich immer ähnlicher werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Was lernen wir denn hier über Paulus? Man könnte ja sagen, wenn dieser Römerbrief so ein so eine tiefgründige Abhandlung ist, dann wirkt ja dieses Kapitel 16 mit diesen ganzen persönlichen Grüßen fast so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Man könnte fast sagen, wie so ein kleiner intellektueller Absturz von diesen ganz schwierigen Gedanken, die Paulus erwähnt, nicht dann halt eben hinzu einfach diesen ganzen persönlichen Grüßen und dieser Beziehungspflege. Ich glaube aber nicht, dass Paulus das so gesehen hätte. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich dass es Paulus einfach wichtig war, diese persönlichen Beziehungen zu der Gemeinde aufzubauen und all diesen Menschen, die ihn auch nicht kennen, denen einfach persönlich zu sagen, ich möchte zu euch kommen, ich freue mich darauf, nach Rom zu kommen, aber ich freue mich nicht nur auf die Gemeinde, ich freue mich auf euch alle, auf dich, den Epänetus, auf dich, die Maria, auf dich, Andronikus und Junia, auf dich, Tryphäna und Tryphosa, auf dich, liebe Persis. Das ist offensichtlich etwas, was Paulus ein ganz großes Anliegen ist, denn so hat Paulus tatsächlich Gemeinde gebaut. Wenn wir ihn uns vorstellen als einen großen Erweckungsprediger, der sich irgendwo hinstellt und der die Massen dann irgendwie begeistert, nein, so berichtet uns die Bibel nicht, dass Paulus war. Paulus hat tatsächlich Beziehungen aufgebaut zu einzelnen Menschen und damit eben Gemeinde gebaut und diese Beziehungen dann eben auch gepflegt, wie wir in den Briefen dann eben erkennen können. Und ich glaube, dass hier tatsächlich etwas von dem durchscheint, sozusagen, was wir ja auch von Jesus ja gehört haben, eine intakte Beziehung zu Gott hat immer Auswirkungen darauf, sozusagen, wie wir untereinander umgehen, wir als Christen untereinander, aber eben auch mit Nichtchristen. Und Jesus hat ja gesagt, dass das ja das Erkennungszeichen sein soll. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und dieses Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das können wir nicht auftrennen. Die Liebe zu Gott hat immer auch etwas zu tun mit der Liebe zu den Menschen. Und da, wo eins von beiden fehlt, ist auch das andere dann halt eben beschädigt. Und das ist, glaube ich, der tiefste Grund dafür, warum das Paulus hier tatsächlich so wichtig gewesen ist, mit den Geschwistern hier direkt von Anfang an diese persönlichen Beziehungen aufzubauen. Er möchte ihnen sagen, ihr seid mir alle unheimlich wichtig und ich freue mich darauf, wenn ich euch endlich mal kennenlernen kann. Nicht nur die Gemeinde in Rom, sondern eben auch euch als einzelne Menschen. Und ich denke, das führt uns dann direkt auch zu der letzten Frage, nämlich was lernen wir hier eigentlich über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen? Und da kann man jetzt ja nur sagen, ja, das Bemerkenswerte an diesem Text ist doch, dass der tatsächlich so in der Bibel steht. Denn man könnte sich jetzt ja fragen, was hat denn das für uns heute in dem Jahr 2026 noch zu sagen, wenn Paulus da so alle möglichen Menschen grüßt? Aber auch dieser Text ist heilige Schrift und er sagt uns auch etwas damit aus über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Diese Leute stehen jetzt alle in der Bibel und solange es Menschen gibt, werden diese Menschen, die Tryphäna und die Tryphosa und die Persis und all die anderen, von denen wir hier lesen, sind jetzt aus der Anonymität herausgeholt und sind jetzt sozusagen im Buch der Bücher verewigt. Gott sieht diese Menschen. Und wenn ihr euch an die Jahreslosung erinnert, die heißt ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht jeden einzelnen Menschen. Er sieht nicht nur die Gemeinde, er sieht nicht nur die Kirche als Ganzes. Gott sieht jeden einzelnen Menschen. Und ich glaube, dass das, was im Alten Testament über das Volk Israel gesagt ist, das gilt uns auch heute ganz persönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ruft uns bei seinem Namen. Und wisst ihr, es ist ja so, dass die Bibel uns ja sagt, nicht nur diese Menschen stehen jetzt alle in einem wichtigen Buch, sondern Jesus hat ja gesagt, wir alle stehen in einem Buch, nämlich zu seinen Jüngern. Ihr erinnert euch, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und in der Offenbarung wissen wir ja von diesem Buch des Lebens, in dem die Menschen stehen, die zu Jesus gehören. Auch unsere Namen, der Name von jedem Einzelnen von uns steht in diesem Buch des Lebens. Und so ist sozusagen dann eben hier dieser Text für uns ein weiteres Zeugnis davon, wie wichtig wir Gott sind, wie Gott uns liebt und zwar nicht nur so allgemein, sondern wie Gott tatsächlich ganz konkret jeden einzelnen Menschen liebt, wie er dich liebt, wie er mich liebt, wie er jeden Menschen liebt. Und deshalb ist dieser Text für uns auch so wichtig. Und vielleicht sogar noch etwas, es geht sogar noch weiter. Denn wisst ihr, diese Menschen waren ja diejenigen, die die Gemeinde in Rom damals gebaut haben. Mit denen fing es an. Und wir wissen ja, dass dann eben diese Gemeinde in Rom für die spätere Entwicklung der Christenheit in der Kirchengeschichte ja diese überragende Bedeutung bekam. Und so haben diese Menschen den Grund für etwas gelegt, woraus dann letzten Endes viel Gutes, vielleicht nicht nur Gutes, aber viel Gutes dann eben entstanden ist, sozusagen dann eben für die gesamte Christenheit. Ist ja keiner von uns oder wird wahrscheinlich in die Lage kommen, der Nachwelt irgendetwas zu hinterlassen, weshalb man sich noch in 100 Jahren an uns erinnern wird. Ich glaube, keiner von uns wird irgendwie ein Werk schaffen, das sozusagen seine Zeit überdauert. Aber diese Menschen hier, die wurden von Gott mit hineingenommen, um etwas zu schaffen, was für die Ewigkeit eine Bedeutung hat. Sie waren mit hineingenommen, darein das Reich Gottes zu bauen. Gott liebt uns, er sieht uns und Gott ehrt uns damit, dass er uns die Aufgabe gibt, an seiner Sache selber mitzubauen. Wie auch immer das im Einzelfall aussehen mag. Offensichtlich sehr unterschiedliche Dienste, die diese Menschen alle getan haben, aber alle haben an der Sache Gottes gebaut und deshalb hat das, was sie getan haben, eine Bedeutung für die Ewigkeit. Ja, zum Schluss noch ein Gedanke und ein Punkt. Der Römerbrief ist nach dem, was wir so rekonstruieren können, wahrscheinlich im Jahr 57 nach Christus geschrieben worden. Und es ist gar nicht. Und kurze Zeit später, nur wenige Jahre später, wird Rom brennen und Kaiser Nero wird einen Schuldigen suchen und er wird die Christen als diejenigen ausmachen, die er dann dem Volk als Sündenböcke dann präsentiert. Und so wird er dann diese Gemeinde in Rom aufs Brutalste verfolgen. Das war noch keine von diesen späteren großen reichsweiten Christenverfolgungen. Es war erstmal nur eine Verfolgung der Gemeinde in Rom. Aber wir müssen davon ausgehen, nicht, dass halt eben viele dieser Menschen, von denen wir hier hören, tatsächlich dann Opfer geworden sind dieser Verfolgung, nicht, die diese Gemeinde in Rom dann halt wenige Jahre später zu erdulden hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt, wenn man diese Namen alle gehört hat, wenn man diese warmen Worte hört, nicht, die Paulus hier über diese Menschen sagt, nicht, dann kann es einem bei dieser Vorstellung schon ein wenig kalt den Rücken herunterlaufen. Und so ist es, glaube ich, von besonderer Bedeutung, dass Paulus der Gemeinde gerade im 8. Kapitel etwas ganz Wichtiges dann auch geschrieben hat. Und aus heutiger Sicht hat das ja fast schon, das sind ja fast schon prophetische Worte, die er da an dieser Stelle geschrieben hat. Nämlich im 8. Kapitel, da finden wir diese großartigen Verse, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und da schreibt Paulus es tatsächlich genau so. Was kann uns von Christus und von seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Die Hinrichtung. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Teufel, auch nicht das Leben. Keine Engel, keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- und Unterirdisches und noch irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Liebe Geschwister, ich kann nur hoffen, dass diese Worte den Christen in Rom damals im Gedächtnis geblieben sind, als dann diese Verfolgung über sie hereinbrach. Nichts kann sie von der Liebe Gottes trennen, auch nicht Verfolgung, auch nicht Hinrichtung, auch nicht das Schwert. Und wir dürfen das heute in unserer Position, wo wir im Moment nicht erkennen können, dass jetzt tatsächlich uns eine richtige Verfolgung droht, dann doch als Zusage nehmen, nicht, dass uns nichts von dieser Liebe Gottes trennen kann. Und dieser Text aus Römer 16 mit dieser langen Liste von Namen ist ein, wir dürfen es auch als Zusage an uns lesen, es ist ein Zeugnis von der Liebe Gottes, die jedem Einzelnen von uns gilt und die wir alle weitergeben dürfen und leben dürfen, in unserer Gemeinde und weitergeben dürfen an alle. Amen.